Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen, das sind unsere Themen. Jemens Präsident Saleh tritt zurück. Wir fragen unseren Beobachter, wie geht es weiter und welche Hintertürchen hat sich Saleh offen gelassen. Wasserkraft für den Atomausstieg. Wir sagen, warum die Annahmen des Bundes falsch waren und warum die Rechnung am Ende trotzdem aufgeht. Und 10 Jahre Kosse Absturz Bassersdorf. Wir blicken zurück auf den Unfall, bei dem 24 Menschen ihr Leben verloren. Am Mikrofon begrüßt Sie Philipp Schapfi. Guten Morgen. Nun zu den Nachrichten und Markus Amrain.
Die internationale Gemeinschaft begrüßt den vereinbarten friedlichen Machtwechsel in Jemen. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sprach den Bürgern Jemens ihre allergrößte Hochachtung aus, weil sie für einen demokratischen Wandel gekämpft hätten. Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle sagte, Deutschland sei bereit, den komplizierten politischen Übergang wo immer möglich zu unterstützen. Saleh hatte zuvor ein Abkommen unterzeichnet zur Übergabe seiner Macht. Auf dem Tahrirplatz in Kairo gehen die Proteste weiter. Rund um den Platz im Zentrum der ägyptischen Hauptstadt harrten auch diese Nacht viele Demonstranten aus und riefen Parolen gegen das Militär. Laut einem Bericht des Fernsehsenders Al Jazeera gab es dabei Zusammenstöße mit Sicherheitskräften, vor allem im Bereich des Innenministeriums. Inzwischen habe sich die Lage dort aber beruhigt. In Belgien will König Albert II. Den Rücktritt des Sozialisten Elio Di Rupo nicht akzeptieren. Der designierte Premierminister Elio Di Rupo solle sich weiterhin um die Bildung einer neuen Regierung bemühen und seinen Rücktritt überdenken, erklärte der Königspalast. Der König rief die Parteien dazu auf, sich weiter anzustrengen und sich vor allem bald zu einigen. Elio Di Rupo hatte am Montag sein Scheitern erklärt und seinen Rücktritt eingereicht, wie vor ihm schon mehrere andere Politiker, die eine Regierung bilden sollten. Im Kanton Tessin ist wieder offen, ob Monika Duka-Wittmer oder Marco Romano für die CVP in den Nationalrat einzieht. Weil beide Kandidaten bei den Nationalratswahlen genau gleich viele Stimmen erhalten hatten, musste das Los entscheiden. Diesen Losentscheid fällte ein Computerprogramm, was nun vom Bundesgericht nicht anerkannt wird. Die Bundesrichter ordneten eine neue Losziehung an, diesmal muss sie von Hand durchgeführt werden. Abgelehnt hat das Bundesgericht dagegen Anträge, eine neue Wahl oder eine Nachzählung durchzuführen. In der Fußball-Champions League haben sich Arsenal, Barcelona, Milan, Bayer Leverkusen und überraschend Apoel Nicosia für die Achtelfinals qualifiziert. Bayer Leverkusen gewann gegen Chelsea 2:1, Arsenal besiegte Borussia Dortmund ebenfalls 2:1, Mailand verlor gegen Barcelona 2:3 und Apoel Nicosia und Zenit St. Petersburg spielten 0:0. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.258 Punkten, minus 2,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.193 Punkten, minus 1,5%. Der Dollar wird zu 91,94 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2290 beziehungsweise zu 1,3369 $. Das Wetter. Im Norden Hochnebel mit Obergrenze um 1000 Meter bei 3 Grad. In den Alpen und im Süden sonnig und mild bei 9 Grad.
Ein weiterer Diktator ist gefallen. Nach Tunesien, Ägypten und Libyen kommt es jetzt auch in Jemen zu einem Machtwechsel. Präsident Saleh hat nach 33 Jahren im Amt ein Abkommen zur Machtübergabe unterzeichnet. Genauso wie es hunderttausende Demonstranten in den letzten Monaten gefordert hatten. Viele von denen mussten diese Forderung mit ihrem Leben bezahlen. Frage an unseren diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger. Haben die Oppositionellen und die Demonstranten damit ihr Ziel erreicht?
Sie haben es höchstens zum Teil erreicht. Zwar dürfte der zunehmend umstrittene, ja verhasste Diktator Saleh tatsächlich weg sein von der Macht. Die etablierten Oppositionskräfte wirken entsprechend zufrieden. Sie wollen vor allem an der Macht teilhaben und drängen selber an die Fleischtöpfe der Macht. Aber die junge studentische Opposition auf der Straße jubelt zwar, aber protestiert weiter, denn sie ist misstrauisch. Sie befürchtet, dass Saleh zwar weg sein mag, aber dass das System Saleh überleben könnte.
Und Nachfolger von Saleh wird ja sein bisheriger Stellvertreter, General Abed Rabo Mansour Hadi. Das klingt ja nicht gerade nach Umbruch.
Das ist richtig. Abed Rabo Mansour Hadi ist seit 17 Jahren Vizepräsident. Er war stets loyal gegenüber Saleh. Und er ist ein Karrieremilitär. Er genießt allerdings einen gewissen Respekt in der Bevölkerung, besitzt hingegen überhaupt keine Hausmacht im Land. Und viele vermuten deswegen, dass er eine bloße Übergangsfigur sein könnte.
Der heikelste Punkt im Abkommen: Saleh und seiner Familie soll Straffreiheit gewährt werden. Ist das akzeptabel für das Volk?
Für einen Teil der Opposition, für einen Teil des Volkes ist es akzeptabel. Die islamistische Islah-Partei zum Beispiel akzeptierte das als Preis für Salehs Amtsverzicht. Aber die jugendliche Opposition, die Studenten, Jemens Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Karman beispielsweise, sie sind empört. Sie verlangen, dass Salehs Familie bestraft wird für ihre jahrzehntelange Korruption und Misswirtschaft und vor allem für die brutale Unterdrückung der Opposition in den vergangenen 10 Monaten.
Könnte es sein, dass Salehs Familienmitglieder ihre Posten behalten?
Im Moment sieht es so aus. Salehs Sohn Ali Ahmed Ali kontrolliert weiterhin Jemens Elitetruppen. Auch andere Familienmitglieder bleiben vorläufig in Amt und Würden. Und auch andere einflussreiche Figuren im Land, etwa der Chef des Ahmar-Clans oder General Ali Mohsen, stehen überhaupt nicht für Reform und Demokratisierung im Jemen. Und sie sind weiterhin einflussreich im Land.
Und damit könnte es sein, dass in Jemen so schnell doch keine Ruhe einkehrt.
Das ist zweifellos so. Denn neben der politischen Instabilität kommt im Jemen noch hinzu, dass das Land enorme soziale und wirtschaftliche Probleme hat. Man darf nicht vergessen, der Jemen ist weitaus ärmer und rückständiger als etwa Tunesien, Ägypten oder Libyen. Also sind in diesem Land die Schwierigkeiten, zur Normalität zurückzufinden, noch weitaus grösser.
Es waren Informationen von Freddy Gsteiger. 4 Terawattstunden. So viel Strom verbraucht die Stadt Zürich jedes Jahr. Und diese Menge Energie will der Bund in Zukunft aus Wasserkraft statt Atomkraft herstellen. Ein wichtiger Eckpfeiler für den Atomausstieg. Doch die Umweltverbände schlugen Alarm. Beim Stichwort Ausbau der Wasserkraft dachten sie vor allem an höhere Staumauern und überflutete Täler. Das Bundesamt für Energie hat jetzt noch einmal gerechnet und kommt zum Schluss, es geht auch ohne Lockerung der Umweltvorschriften. Und an einer Tagung der Stiftung Praktischer Umweltschutz werden die neuen Resultate heute vorgestellt. Caroline Ahn.
Auch wenn die Resultate erst provisorisch sind, sie zeigen doch, beim Potenzial für neue Wasserkraft hat der Bund zu hoch gepokert. Neue Wasserkraft in geschützten Gebieten, dies war einer der Vorschläge des Bundesamtes für Energie BFE, um 4 Terawattstunden zusätzliche Wasserkraft zu produzieren. Man sei davon ausgegangen, sagt Thomas Volken, Leiter der Sektion Energiepolitische Instrumente, dass mit dem Atomausstieg Gemeinden oder Kantone gewisse Schutzzonen wieder rückgängig machen könnten. Doch eine Umfrage bei Kantonen, Verbänden und der Strombranche hätten ein anderes Bild ergeben.
Wir haben dort in der ersten Schätzung eher eine optimistische Annahme getroffen. Wir sehen aber aus der Realität, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass das passiert, aber in einem wesentlich geringeren Ausmaße, als wir das bis jetzt angenommen haben.
Es scheint nicht nur schwierig, Umweltschutzbestimmungen zu lockern, auch generell Kraftwerke zu bauen sei schwieriger als angenommen.
Bei der Großwasserkraft haben wir eher etwas optimistisch geschätzt.
Es fehlen rund 2 Terawattstunden in der Rechnung. Bröckelt damit ein wichtiges Standbein des Atomausstiegs? Nein, sagt Thomas Volken, denn man habe in einem anderen wichtigen Punkt auch zu pessimistisch gerechnet, und zwar beim Klimawandel. Eine neue Studie zeige, dass mit dem Abschmelzen der Gletscher die Wasserkraft nicht abnehme.
Das heißt, man geht eigentlich bis 2050 in eine relativ günstige Phase für die Wasserkraftnutzung.
Und so gehe, dank dieser neuen Studie, die Rechnung des BFE wieder auf. Und der Bund rechnet weiterhin mit rund 4 Terawattstunden neuer Wasserkraft.
Ein Bordellbetreiber aus dem Raum Solothurn muss sich vor dem Strafgericht in Bellinzona wegen Menschenhandel verantworten. Der 60-Jährige hätte Frauen mit falschen Versprechungen in die Schweiz gelockt und zur Sexarbeit gezwungen, heißt es in der Anklage. Der Staatsanwalt fordert 8,5 Jahre Freiheitsstrafe für den Hauptangeklagten und 2,5 bis 3 Jahre für seine mutmaßlichen Helfer. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Es gehe um eine moderne Form von Sklavenhandel, sagte der Staatsanwalt des Bundes, Vinzenz Nold, im Menschenhandelsprozess vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona gestern Abend. Handelsware seien junge Frauen aus den Slums des brasilianischen Belo Horizonte gewesen. 143 Frauen werden als Opfer in der Anklageschrift aufgeführt. Der Hauptbeschuldigte war Betreiber von 3 Bordellen im Raum Solothurn und Olten. In der Gerichtsverhandlung vor dem Bundesstrafgericht bestritt er die Vorwürfe, die Frauen hätten sich freiwillig zur Sexarbeit entschieden. 2 Wirte aus Olten wirkten als Entlastungszeugen und berichteten von fröhlicher Stimmung und gemütlichen Familienfesten. Der Hauptangeklagte, ein ehemaliger Metzger, habe von kaltem Fleisch auf warmes Fleisch gewechselt. Keines der Opfer habe sich beklagt. Während der Gerichtsverhandlung traten auch 3 Opfer als Zeuginnen auf. Den Frauen war bewusst, welche Arbeit auf sie wartete in der Schweiz. Ihre gesamten Einnahmen aber seien ihnen abgenommen worden, bis auf ein Essensgeld von 100 Franken pro Woche. Pass- und Rückflugtickets seien weggeschlossen worden. Eine erklärte, sie sei nach einem Fluchtversuch telefonisch mit dem Tod bedroht worden. Ihren Kindern in Brasilien werde etwas angetan. Die Anklage spricht von Menschenhandel, von einer ausbeuterischen Schuldknechtschaft, von Zwang zur Prostitution. Mit Hunderten von Aussagen wurde akribisch das Betriebskonzept herausgearbeitet, dass die Einreise der Prostituierten nicht spontan erfolgte, sondern organisiert worden ist, soll so bewiesen werden, dass die Frauen in den Bordellen abhängig gemacht und ausgebeutet wurden. Der Staatsanwalt des Bundes sagte, die Frauen würden dabei zur Ware degradiert, entwurzelt und missbraucht. Das Urteil wird am 1. Dezember erwartet.
Das Jahr 2001 war kein gutes für die Schweizer Luftfahrt. Da war das Grounding der Swissair, da war der Absturz einer Crossair-Maschine bei Nassenwil im Kanton Zürich im Januar und auf den Tag genau vor 10 Jahren ein weiterer Crossair-Absturz. Jener bei Bassersdorf, bei dem 24 Menschen ums Leben kamen. Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz.
Es war ein trüber Samstagabend an diesem 24. November 2001. Kein super Flugwetter, aber auch kein problematisches. Um 22.15 Uhr hätte die Maschine aus Berlin landen sollen. Kurz vorher aber streifte sie die Baumwipfel eines Waldes in Birchwil bei Bassersdorf, stürzte ab und ging in Flammen auf. Das Geschehen war im nahen Dorf nicht zu überhören, wie eine Bewohnerin damals dem Radio schilderte.
Ich bin mit meinem Mann in der Stube gesessen und wir haben plötzlich ein Rumpeln gehört. Und wir haben einander angeschaut und gefunden, das ist etwas ganz Komisches, sie auf den Balkon raus. Nachher haben wir das Gefühl, es sei etwas Grösseres.
9 Menschen an Bord überlebten, für die meisten Passagiere aber gab es keine Rettung mehr. 24 Menschen starben, darunter auch der Pilot und der Co-Pilot.
Man hat sehr tiefe und persönliche Gefühle, wenn man das sieht,
sagte Crossair-Chef André Dose zum Unglück. Und angesprochen auf die Reihe von Unglücksnachrichten des ganzen Jahres 2001, fügte er an:
Es kommt natürlich insgesamt in einer enorm schwierigen Situation, nicht nur bei der Crossair und in der Schweiz, sondern der ganzen Weltluftfahrt. Aber schauen Sie, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Es gilt jetzt, diese Krise zu bewältigen und wir konzentrieren uns auf das.
Die unmittelbare Ursache des Absturzes war schnell klar. Die Maschine war schlicht und einfach zu früh, zu tief geflogen. Und das trotz Warnung des elektronischen Bordsystems, wie die Auswertung der Flugdatenschreiber zeigte. Pilotenfehler, menschliches Versagen. Zu diesem Schluss kam auch der Untersuchungsbericht des Büros für Flugunfalluntersuchungen gut 2 Jahre später. Im Bericht war zudem die Rede von problematischen Verhaltensmustern, die man bei der Crossair immer wieder beobachtet habe. Untersuchungsleiter Daniel Knecht formulierte es so:
Wir haben herausgefunden, dass solche Abweichungen, also das Unterschreiten von einer Minimalhöhe, dass das nicht ein Einzelfall war.
Diese Untersuchungsergebnisse trugen mit dazu bei, dass 6,5 Jahre nach dem Unglück dem damaligen Crossair-Chef André Dose und dem Crossair-Gründer Moritz Suter der Prozess gemacht wurde vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Vorwurf: fahrlässige Tötung. Die Gerichtsverhandlung endete nach 2 Wochen mit Freisprüchen, sowohl für Firmengründer Suter als auch für den operativen Chef Dose. Die Anklage sei unbegründet, urteilten die Richter. Die beiden hätten keine Fehler gemacht, die mit dem Absturz in direktem Zusammenhang stünden.
Soweit die Informationen von heute Morgen mit Fakten und Einordnungen. Uns finden Sie auch online auf drs.ch. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, mein Name Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.